Mayri Stritter und Nico Mendrick reden über alles, was sie selbst interessiert, das heißt vor allem Rollenspiele und Star Wars. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist der Punkt, wo wir uns gegenseitig begrüßen sollten.
Ja, meistens sagst du Hallo Nico und ich sag Hallo Mayri. Ich finde das ziemlich langweilig.
Deswegen habe ich es jetzt anders angefangen.
Das finde ich clever von dir.
Mhm. Das hier ist The Good Batch. Der Podcast, in dem wir, das sind Nico und Mayri von Orkenspalter TV, über Star Wars reden. Und zwar in chronologischer Reihenfolge.
Wow. Krass, wie wir unsere Gesetze gegenseitig
kaputt machen.
Ja. Kaputt machen ist ein gutes Stichwort für die heutige Folge. Wir machen heute viel kaputt.
Ja, was machen wir alles kaputt?
Erstmal das Konzept. Wir fangen damit an, dass wir über The Bad Batch reden. Und dann springen wir chronologisch zurück, weil wir sind wieder an dem Punkt, wo neue Star-Wars-Serien oder Produkte rausgekommen sind, die nicht sich einordnen lassen in die Reihenfolge unseres Sendeplans, weil sie schon weit in der Vergangenheit spielen und wir müssen sie jetzt irgendwie hier reinwurschteln. Und bevor wir das machen, wollte ich noch über zwei Bad Batch-Folgen mit dir reden, die du gar nicht gesehen hast, weil wir dazu übergangen sind, dass, sagen wir so, ich das Ganze vorgucke. Und wenn ich denke, dass Mayri das interessiert, dann gucken wir es zusammen nochmal. Und wenn nicht, zumindest haben wir es diesmal so gemacht, dann fassen wir es ganz schnell zusammen, weil nicht jede Folge ist gleich wert, ausführlich besprochen zu werden. Und deswegen ist es heute ein Mischmasch. Wir reden über The Bad Batch, in The Good Batch, aber wir reden auch über Tales from the Underworld.
Oder Dave Filoni spielt mit seinen Actionfiguren.
Das haben wir auch zu Tales from the Empire gesagt letztes Jahr, glaube ich.
Es ist ja auch immer noch das gleiche Konzept.
Ja, aber wir fangen mit Bad Batch an, würde ich sagen,
ja,
oder?
Erzähl mir, was passiert ist in Bad Batch.
Wir haben ja zusammen die ersten 6 Folgen geschaut, der ersten Staffel. Da ist ja auch viel Plot-Relevantes passiert. Und von dieser Idee verabschieden wir uns jetzt erstmal.
Von Plot?
Ja, jetzt machen wir mal 2 Monster of the Week-Folgen sozusagen. Okay. Die beiden Folgen heißen Rampage und Decommissioned. Und ich weiß noch, dass wir sie zusammen geschaut haben, als sie neu waren. Das ist ja noch nicht so lange her, 3-4 Jahre. Und wir ein bisschen mit den Augen gerollt haben, weil sie beide so einen massiven Fall von Fanservice bieten, dass man sich fragt, wie klein ist diese Galaxis eigentlich? Das hat eine Menge Leute genervt.
Es gibt nur 5 Leute.
Es gibt nur 5 Leute in diesem Universum. Und es gibt auch nur einen Rancor.
Also in dem einen geht es um einen Rancor.
Genau, um den Rancor. Wir fassen das mal ganz schnell zusammen. In Rampage kommen unsere Klone, also wir folgen ja in The Bad Batch einer Gruppe von Klonen, die desertiert sind. Sie kommen auf die Idee, dass sie doch mal langsam irgendwie Geld verdienen müssen. Vor allem, weil eine Kopfjägerin hinterher ist und sie würde noch gerne wissen, was das für eine Kopfjägerin ist. Sie kennen ihren Namen nicht. Dann fällt ihnen ein, sie haben einen Kontakt auf Ord Mantell, einem Planeten, der im Grunde alles sein kann. Ja, da kann alles passieren. Ord Mantell ist nicht der Planet, wo man hingeht, wenn man irgendwie Kriminelle sucht. Ist aber auch nicht der Planet, wo man hingeht, wenn man ein Casino besuchen möchte. Das ist so ein Multifunktionsplanet. Ein Joker-Planet.
Oh, hat er vielleicht sogar mehrere Klimazonen?
Das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß noch, dass in Shadows of the Empire man dachte, es wäre ein Schrottplanet. Und dann war es das gar nicht. Es ist eigentlich ein reicher Planet. Aber da gibt es auch viele Gauner. Also den kannst du, ist ein normaler Planet, sagen wir mal so. Und da gibt es eine Kantine, wo eine Kontaktperson auf die Truppe warten soll. Das ist Sid. Und sie wissen nicht, wie Sid aussieht. Und wir lernen dann bald, Sid ist die Betreiberin dieser Kantine, / Spielhalle, wo immer die gleichen 3 Typen rumhängen und an den 3 gleichen traurigen Automaten spielen. Ist eine alte, moppelige Trandoshanerin. Und ich glaube, das erste Mal, dass wir eine weibliche Trandoshanerin sehen.
Naja, gut. Also es ist das erste Mal, dass wir eine trandoshanische Person sehen, von der explizit gesagt wird, sie ist weiblich.
Richtig. Und sie ist ein harter Knochen. Sie ist so ein Broker für Aufträge und sowas und sagt, sie hilft den Klonen dabei rauszufinden, wer die Person ist, die hinter ihnen her ist. Und sie gibt ihnen auch einen Platz, wo sie untertauchen können. Und sie gibt ihnen Geld, wenn sie für sie Aufträge machen. Also Sid ist jetzt unser, wie heißt das bei Shadowrun, Mr. Johnson oder Mr. Schmidt?
Herr Schmidt,
ja. Also sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Das wird der Hub für diese Serie. Sie werden immer wieder bei Sid rumhängen und da Aufträge bekommen. Das ist das Plot-Device für Nebenmissionen. Und die erste Nebenmission ist, sie sollen ein Kind, das von zigarianischen Sklaventreibern gefangen genommen wurde, retten, namens Muchi. Wir fassen es kurz zusammen. Sie brechen auf und stellen fest, Muchi ist der Rancor, der später bei Jabba in den Katakomben wohnt. Und der soll Jabba geliefert werden. Das hat Sid ihn verschwiegen. Und es gibt viel lustige Slapstick-Action und Wrecker kämpft gegen diesen Baby-Rancor, der ungefähr so groß ist wie er zu dem Zeitpunkt. Und ja, Die Folge heißt Rampage, ne? Also, du kennst das Computerspiel Rampage, ja, ne?
Große Viecher machen Städte
große
kaputt.
Große Viecher machen, es sind im Fall keine Städte, sondern einfach nur irgendwelche Docks in der Pampa und Schiffe und Speeder. Aber sie schaffen Smoochie da rauszuholen mit Omegas Hilfe und abzuliefern. Und Jabba freut sich und Jabbas, ja, ab jetzt Rancor-Wärter freut sich und Bib Fortuna freut sich. Und dann haben wir jetzt endlich mal rausgefunden, wie der Rancor heißt.
Smoochie.
Ja.
Das ändert alles.
Und dass das mal ein kleines Kind war.
Um ganz ehrlich zu sein, sind das Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte.
Ja. Und als die Babyversion ist auch niedlich.
Ja, aber das ist irgendwie, bin jetzt ein bisschen sauer auf Luke, sozusagen, retroaktiv.
Und es war das, Notwehr. Aber ja. Das, darüber reden wir noch in Zukunft. Und die zweite Folge ist ähnlich. Sid möchte, dass sie den Kopf eines taktischen Druiden der Separatisten an mir besorgen, weil da Informationen drin sind, die sie weiterverkaufen kann. Sie brechen auf, da ist eine Druidenfabrik, Dinge gehen schief, die Druiden schießen aus sie, da sind andere Leute, die auch den Druidenkopf haben wollen und das sind die Martez-Schwestern aus The Clone Wars, die schon mit Ahsoka aneinander geraten sind und die halten die Klone halt für böse und dann sagen die, ja, es sind nicht alle so wie wir und dann sagen die Martez-Schwestern, das habe ich schon mal gehört und Bezug auf Ahsoka, die sagt, nicht alle Jedi sind so wie ich. Oder andersrum. Ich bin nicht wie alle Jedi.
Ja.
Ja. Und dann müssen die sich zusammentun, um da rauszukommen und verlieren aber dann zwischendurch den Druidenkopf. Aber Tech hat die Daten noch extrahiert und die Martez-Schwestern sagen, die wollen dem Widerstand gegen das Imperium zuspielen und sie wollten sie einfach den Mindspeed dann verkaufen und sie sollten mal überlegen, für welche Sache sie eigentlich kämpfen. Und Tech überlässt ihnen dann die Daten. Und sie haben gelernt, dass sie vielleicht mehr machen sollten als überleben, nämlich für eine Sache eintreten.
Okay.
Und das ist alles, was man über diese beiden Folgen wissen muss und man muss sie nicht gesehen haben.
Sie sind okay.
Also man muss sie gesehen haben, wenn man verstehen möchte, warum die jetzt für diese Trandoshanerin arbeiten. Dann kann man sich die erste anschauen. Vielleicht mag man einen Rancor. Vielleicht freut man sich ja über den Fanservice, dass der da vorkommt und Jabba auftaucht. Aber hast die jetzt ausgelassen. Wie fühlst du dich damit?
Okay.
Kannst du
damit? Ich habe jetzt dreimal hintereinander okay gesagt.
Du kannst damit leben. Ja?
Ich kann damit.
Okay.
Nein, ich werde jetzt nicht spontan umfallen. Tot, weil ich diese zwei Folgen nicht gesehen habe.
Dann machen wir nämlich mit Metaplot-relevanten Folgen weiter. In der nächsten Folge kommt Rex vor.
Yay, darauf freue ich mich tatsächlich.
Du magst Rex?
Ja.
Was sagst du denn zu diesem Fanservice-Krempel? Das ist ja der Hauptkritikpunkt an Star Wars lange Zeit gewesen, dass immer die gleichen Leute auftauchen und die Galaxis damit irgendwie zusammenschrumpft. Stört dich das?
Nicht solange es sozusagen, solange es dieselbe Story ist. Ne? George Lucas sagt ja, Star Wars ist die Geschichte eben von Leuten, die Skywalker heißen.
Mhm.
Und ich finde, George Lucas darf sowas entscheiden. Aus Gründen. Und dementsprechend, solange es die Story von Skywalkers ist, ist es okay, wenn es um diese Leute geht. Aber wenn man jetzt gezielt sagt, wir machen eine Serie mit einem anderen Fokus und mit ganz anderen Leuten, dann finde ich, kann man durchaus schon andere Sachen reinbringen. Es muss hier nicht immer wieder das Gleiche sein. Andererseits, Fanservice heißt Fanservice, weil er für Fans ist und ich bin ein Fan.
Mhm.
Deswegen, ich ertappe mich immer selber dabei zu sagen, oh, hier dieses Meme einfügen, schnippen und auf den Bildschirm zeigen, wie aus Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
So, ich verstehe das. Das ist die Verbindung zu dem oder das ist der und der Charakter. Ich gehöre schon durchaus auch zu den Leuten, die dann sagen, ich habe verstanden, was das für eine Anspielung ist. Mich dann zu Hause fühle.
Mhm.
Also ich habe komplexe Gefühle zu diesem Thema. Es nervt mich teilweise schon. Manchmal ist es okay. Manchmal freue ich mich auch drüber und manchmal schäme ich mich drüber, dass ich mich drüber freue.
Okay. Ich meine, es wird jetzt niemand sagen, ich bin Ultra-Fan, deswegen habe ich verstanden, dass der Rancor, der Jabba hier geliefert wird, dass das der gleiche Rancor ist, der später in dem Film vorkommt, den jeder gesehen hat.
Da muss man nicht Ultra-Fan für sein.
Ja, gut. Aber es ist jetzt auch nichts, was irgendwie den Genuss der Serie schmälert, oder?
Nö. Also ich erinnere mich, dass wir da ein bisschen mit den Augen gerollt haben, dass es natürlich etwas sein musste, was mit irgendwas anderem, was man schon kennt, in Verbindung steht, aber ist halt so.
Ich verstehe die Leute nicht, die sich darüber wirklich aufregen und daran auffängen und sagen, das macht das Ganze schlechter. Also ich weiß noch, als Rogue One rauskam, haben sich ganz viele daran gestört, dass da Ponda Barber und Dr. Ewerts da durchs Bild laufen.
Ja, aber sie machen ja nichts, sie laufen nur durchs Bild. Und sie sagen irgendwie ein, zwei Sätze, das war's.
Das ist wirklich einfach ein Easter Egg sozusagen. Mhm. Also das ist, wenn du es rausnehmen würdest, hätte das keinen Impact auf die Story.
Nee.
Und deswegen kannst du es doch einfach ignorieren, wenn es dich stört. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass man sich nicht, dass viele sich nicht ernst genommen fühlen dadurch, ne? Dass sie denken,
ihr behandelt uns wie Kinder.
Genau, der Konzern muss den Kindern immer wieder die gleichen Sachen vorsetzen, damit sie dranbleiben, damit sie das liefern, von dem sie glauben, dass es die Fans wollen. Deswegen ja Fanservice. Aber die Fans finden sich mündiger als das und brauchen das gar nicht.
Ja. Ach,
wie gesagt, komplex. Das ist so ein Ding wie, das hängt echt vom einzelnen Fall ab. Ob es dummer Fanservice ist oder schlauer Fanservice oder tatsächlich einfach nur sinnvolle Continuity.
Was ein Fall von schlauem Fanservice? Wenn es subtil ist, also hast du ein Beispiel? Oder andersrum, was ist
das, ein dummer Fanservice? Guter Fanservice ist, dass Leute in Andor eine Briar-Pistol haben.
Mhm. Also die Pistole aus Dark Forces, dass Cassian die gleiche Pistole hat wie Cal Katarn. Und das ist das gleiche Design. Weil das fällt dir wirklich nur auf, wenn du dieses Spiel gespielt hast. Aber dann fällt es dir sofort auf, weil du diese Pistole oft gesehen hast.
Und sehr sie sehr ikonisch ist, von der Form her.
Ja, das sieht aus wie so ein C64, wo jemand einen Griff dran gemacht hat. Also die hat ja so einen klobigen Korpus. Ja, das stimmt, das ist guter Fanservice. Und dummer Fanservice ist, wenn sich Anakin mit Baby Greedo, also Baby Anakin und Baby Greedo, sich prügeln.
Ja.
Und dann kommt jemand und sagt, dieser Greedo,
mit dem wird's nicht gut enden.
Das ist, glaube ich, nur ein Comic. Ne? Das war nie ein Film. Das ist, ich glaube, Greedo, es kann sein, dass er in der gelöschten Szene ist, aber die Szene, wo sich Anakin und Greedo prügeln, das ist aus einem Comic.
Ja.
Ja. Wobei Comics dürfen das, glaube ich, mehr. Also, wenn das jetzt ein Film wäre, hätte ich wirklich gedacht, oh, ist das doof. Aber ja, so ein Comic-Heftchen ist ja auch schon nur für Fans, ne? Und das wird ja der Mainstream-Star-Wars-Konsument gar nicht in die Finger kriegen.
In der Regel, ja.
Aber fällt dir dummer Fanservice in einem Film ein oder in einer Serie?
Real oder?
Wie real?
Realfilm oder Animation?
Egal.
Hatten wir nicht schon, also dass es unbedingt der Rancor sein muss, der tatsächlich dann der Rancor ist, den wir im Film sehen? Das finde ich ist schon dummer Fanservice.
Das ist schon dumm? Okay, das ist dafür, ja. Ist das aber schon das Dümmste? Also ist das schon so richtig schlimm?
Ich finde das generell ja nicht schlimm. Was, hast du ein Beispiel?
Also ich hab ein Beispiel, das ist aber nicht aus Star Wars, das ist aus Star Trek.
Mhm.
Und da passiert das ständig. Also ganz schlimm halt in der letzten PK-Staffel.
Mhm.
Auch so Sachen wie, hier ist ein Museum, hier ist das Museum des Fanservice. Hier steht die Voyager rum, hier steht die alte Enterprise rum, die Defiant, das Skelett von James Kirk, ein Tribble, alles, was ihr erwartet. Oder die komplette Kelvin-Timeline eigentlich. Hallo, hier ist nochmal Khan. Ja. Und mein Name ist Khan. Und die Charaktere, ja, okay, was sollte mir das sagen? Das ist die dümmste Art des Fanservice, die mir begegnet ist.
Wie für dich und 500.000 andere Leute in Südasien.
Ja, oder? Ich meine, das ist der Tiefpunkt. Ja. Und ich weiß nicht mehr, ob es Fanservice ist oder ob es einfach falsches Einschätzen.
Sie dachten, es wäre Fanservice. Hm. Aber den Service wollten die Fans vielleicht gar nicht.
Ja, ich kenne Leute, die den Film mögen. Also auch Trekkies, ne? Oder Tracker, je nachdem. Aber gut, wir driften doch sehr weit ab. Lass uns zu Star Wars zurückkehren.
Mhm.
Und zu einer neuen Serie. Serie ist übertrieben. Ja, wir reden hier von 6 Folgen, die jeweils nur 15 Minuten lang sind. Es sind eigentlich 2 Kurzfilme, die als Serie sich tarnen. So wie die anderen Tales-Sachen auch. Also eine Anthologie-Geschichte. Die Tales-Serie jedes Jahr, glaube ich jetzt. Ne? Eine neue Mini-Staffel mit jeweils 6 oder 8 Folgen. Die andere Schicksale aus der Star Wars Galaxis beleuchten. Zuletzt hatten wir Barriss Offee und jetzt sind wir angekommen bei 2 Geschichten um Cad Bane und Asajj Ventress. Und wenn wir jetzt schlau gewesen wären, hätten wir nochmal in den Roman reingeschaut, der plötzlich relevant wird für den größeren Kontext. Der Punkt ist nämlich, zuletzt haben wir Ventress gesehen in einer der späteren Clone Wars Staffeln, wo sie im Grunde sagt, legt euch gehackt.
Ich bin raus.
Ich rette jetzt nochmal hier, ich helfe jetzt nochmal Ahsoka, die ja in Ungnade gefallen ist. Und dann werde ich noch von Anakin bedroht, aber eigentlich habe ich meinen Frieden mit der Sache gemacht. Ich möchte nicht mehr in diesem Krieg kämpfen, bin jetzt Kopfgeldjägerin. Und auch da lerne ich ein bisschen was über Menschlichkeit und dass man nicht jedem vertrauen sollte. Und dass andere Leute, nämlich meine Opfer als Kopfgeldjägerin, ja, vielleicht auch Spielball des Schicksals sind und unterdrückt werden von irgendwelchen Leuten, die glauben, sie wären ihre Besitzer oder Herrscher. Und da hat sie auch Mitleid entwickelt. Also wir haben die menschliche Seite an Ventress gesehen in den letzten Folgen von The Clone Wars.
Obwohl sie kein Mensch ist.
Genau. Was ist sie denn eigentlich?
Sie ist eine Datumiri. Sie ist eine Zabrak ohne Hörner.
Ah ja, stimmt. Das ist die Datumir Zabrak ohne Hörner, die Nachtschwestern. Ja, richtig. Hm, das ist sehr seltsam konstruiert, warum sie das ist. Aber okay, so ist es
nun mal. Aber es ist nun mal so. Ja.
Und das macht sie aber im Grunde schon auch zu einem Mensch, oder?
Ja. Und dann gab es einen Roman, der das fortsetzt, wo sie von einem Jedi gebeten wird, beziehungsweise mit ihm zusammenarbeitet, um Dooku zu infiltrieren.
Genau. Dieser Roman, also das muss man sagen, der kam raus zu dem Zeitpunkt, als Disney Star Wars übernommen hat und The Clone Wars erstmal eingestampft wurde. Und dann wussten wir nicht, was passiert mit den Charakteren Ventress und Quinlan Voss vor allem, die ja Fan-Favorites sind. Und in den Comics, auf denen die Clone Wars Animationsserie vage beruht, ging es ja auch sehr stark um das Schicksal von Ventress und Quinlan Voss und die Infiltration von Count Dooku. Das war ja ein Job, den Quinlan Voss übernehmen musste. Das hat sich nicht übertragen auf die Clone Wars Serie, aber sie wollten damit immer was machen. Und als es dann eingestampft wurde, hieß es, okay, wir erzählen das nicht mehr in der Serie, aber wir machen einen Roman draus. Und den hast du gelesen damals? Und er endete damit, dass Quinlan Voss und Ventress ein Liebespaar wurden?
Ja, und sie stirbt, als sie ihn hilft, sich von der dunklen Seite abzuwenden und wieder da rauszukommen, weil er das alles unterschätzt bzw. sich überschätzt hat und tatsächlich beinahe irgendwie auf die dunkle Seite fällt und sie rettet ihn und stirbt.
Wie es auch in den Comics war, also dass er fast die dunkle Seite verfällt. Und da haben sie halt ein paar Plotstränge zusammengelegt. Und dann ist Ventress tatsächlich kanonisch gestorben in einem Roman. Also eine der Hauptfiguren von The Clone Wars ist damit tot. Und das ist in keinem Hauptmedium passiert. Wir reden hier nicht über Romane oder Comics. Aber ja, unsere Hauptfigur der Reihe oder eine der Hauptfiguren, Ventress, ist damit quasi offscreen gestorben und weg. Und dann ging es ja aber doch weiter mit The Clone Wars und Spin-offs und sowas. Dann hat Dave Filoni entschieden, ich möchte Ventress nicht tot haben. Und deswegen sehen wir jetzt in Tales from the Underworld, wie Obi-Wan Kenobi und Quinlan Voss zu einem unbestimmten Zeitpunkt, wir wissen nicht, wann das ist, sagen wir mal, es ist direkt nach Episode 3.
Ja.
Vielleicht ist es ein bisschen vorher. Aber sie gehen mit der Leiche von Ventress nach Dathomir und legen sie da in so eine Pfütze. Ja. Eine Begräbnispfütze, sagen wir so.
Ja, angesichts der Tatsache, dass die Nachtschwestern ansonsten alle in so Kokons bestattet werden. Man weiß nicht warum, aber sie legen sie in ein Becken.
Nennen wir sie Lazarus-Pfütze.
Eine Lazarus-Pfütze.
Ja.
Es passt sehr gut dazu, dass das alles grün ist, diese
Ex-Magie. Ja, also hat schon jemand Batman gelesen, oder?
Wer nicht.
So, und dann sehen wir den Geist von Ventress, der schon so halb in der Unterwelt ist und Mutter
Talsin.
Ich will immer Tenzin sagen.
Nein.
Wegen Avatar.
Aber es ist Talsin.
Mutter Talsin taucht auf und sagt, ich bin tot. Deine ganzen Schwestern sind auch tot. Und das ist die Bestätigung, dass sie tot ist.
Mhm.
Weil das war nicht ganz klar in der letzten Folge mit ihr, wo Mace Windu sie besiegt hat, wussten wir nicht, ist die jetzt tot oder ist sie weg? Oder? Und sie sagt dann aber, du kannst jetzt zu uns kommen und sich uns in der Macht anschließen. Oder wenn du sagst, weil du diese Liebe zu diesem Jedi Quinlan Voss hast, von dem wir ja bisher jetzt im Bewegtbild nicht viel gesehen haben, ne? Kannst du weitermachen. Hier ist deine zweite Chance. Mit der Lazarus-Pfütze.
Aber du wirst dann im Tausch etwas verlieren. Wird gesagt. Aber
es
wird
wir wissen aber nicht, was sie da verliert. Ne?
Naja, die Sache ist, als sie aus der Pfütze dann rauskommt, ist deutlich Zeit vergangen. Und sie weiß nicht, wo Quinlan ist.
Ja.
Und was sonst so los ist. Und dann ist sie erstmal ein bisschen haltlos in der Galaxis.
Wir wissen auch nicht genau, wann das dann spielt. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass es ungefähr zu der Bad Batch-Zeit spielt.
Es ist auf jeden Fall irgendwann in den Dark Times.
Genau. Also wir verorten das jetzt nicht genau. Wahrscheinlich ist das irgendwo verortet, aber in unserem The Good Batch-Continuity-Ding ist es jetzt halt irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt eben gerade sind, irgendwann in den frühen Dark Times. Ja, und was sie dann macht ist mit ihrem neu gewonnenen Leben, sie nimmt einen Job als Security in einem Reisebüro an. Oder in einem Hafen.
In einer Hafenmeisterei oder so. Jemand, der Tickets verkauft und checkt in einem Raumhafen.
Und da soll sie halt Leute rauswerfen, die eine Bedrohung sind. Zum Beispiel kommt dann Rodiana. Ist es Greedo eigentlich?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist es Greedo. Und er sagt, ich bin verzweifelt, gebt mir jetzt das Ticket, sonst erschieße ich euch. Und die Reaktion ist, sie soll ihn rauswerfen. Und nicht mal Hausverbot, ne? Ich glaube, sie fragt auch noch, hätte ich mit dem was Schlimmeres machen sollen? Nee, du sollst ja keine Kunden hier umbringen. Das ist ja kein guter Kunde, wenn er der Besitzerin des Ladens mit dem Blaster unter der Nase rumwedelt. Den will man nicht haben als Kunde.
Ja.
Aber dann kommt ein Jedi rein, ein Padawan, ja, und auf der Flucht vor Sturmtruppen und will auch vom Planeten runter und hat auch kein Geld und benutzt einen Jedi-Mindtrick und die Ticketverkäuferin fällt nicht drauf rein. Und das führt dann dazu, dass sie die Sturmtruppen auf ihn aufmerksam macht.
Mhm.
Und Ventress und dieser Jedi-Padawan, die dann alle niedermachen müssen.
Und er denkt, sie ist eine Jedi,
genau.
Weil sie Lichtschwerter hat und ihre Lichtschwerter sind nicht mehr rot.
Und dann müssen die, sie hat ein gelbes jetzt, ne?
Mhm.
Wir erfahren gar nicht, wo sie es her hat, oder?
Ist es immer noch der gleiche Griff?
Also ist das einfach nicht mehr rot, weil sie nicht mehr böse ist?
Ja.
Okay. Und sie hat nur noch eins, ne?
Mhm. Ja.
Ja, Und naja, dann entkommen sie von diesem Planeten gemeinsam, müssen nochmal gegen Stormtrooper kämpfen und versuchen, einen Frachter den Planeten zu verlassen, schaffen das dann auch, schmuggeln sich da rein und sind ab dem Moment Schicksalsgefährten. Ne? Mhm. Dann will sie diesem jungen Jedi-Padawan helfen, den sagenumwobenen Pfad zu finden, den, wie wir jetzt erfahren, Quinlan Voss anlegt, um Padawane und Jünglinge von dem Imperium zu retten und irgendwo in Sicherheit zu bringen. Wir wissen nicht, wo das hinführt. Ne? Da haben wir Theorien zu, aber das ist vielleicht für spätere Folgen nochmal relevant. Momentan wissen wir nur, Quinlan Voss ist irgendwo und sammelt Jedi. Wir müssen Quinlan Voss finden. Also beschließt Ventress, ihre alten Kontakte als Kopfgeldjäger aus Kopfgeldjägerzeiten zu reaktivieren und von denen die Information zu bekommen, wie findet man Quinlan Voss. Wer ist das denn?
Ich habe den Namen vergessen, aber es ist die Frau mit der Pflanzengelande und ihr Druidenfreund.
Ja, und so komischen Hörnchen hat sie auch. Ne? Also zwei Kopfgeldjäger, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Und die müssen dann gemeinsam, sie sagen, wir geben dir Informationen, wenn du uns hilfst, einen imperialen Schildgenerator zu klauen. Also nicht den Generator, den ganzen, sondern weil der ist ja hausgroß.
Sondern eine Matrix.
Die Matrix davon. Also die Steuereinheit oder sowas, die ist da drin. Und dann gibt es eine kleine Heißszene. Und dann werden die hin und her verraten. Und am Ende beschließt die Kopfgeldjägerin, dass sie auch eigentlich die beiden Jedi auf das Imperium ausliefern könnte, weil der Heiß klappt nicht, sie verlieren die Ware und Ventress schafft es dann aber, die beiden zu überwältigen und sie fliehen mit ihrem Raumschiff und sie lässt sie leben. Ne? Mhm. Sie sagt, sag mir jetzt einfach, wo Quinlan Voss ist und dann reden wir nicht mehr drüber und lass mich in Ruhe.
Also hätte sie schneller haben können.
Hätte sie schneller haben können mit ihrer alten Strategie, einfach nämlich mit dem Lichtschwert an den Hals zu sagen. Aber so ist sie ja nicht mehr.
Also macht sie stattdessen einen Heist zu 90%. Naja, jetzt haben sie die Koordinaten.
Aber es ist beeindruckend, also optisch beeindruckend, wie sie dann aus diesem, das ist ja eine Kugel, also wie viele Seiten hat das? Das ist kein 20-seitiger Würfel, sind mehr, ne?
Das sind mehr, aber eben diese großen Kugeln, die bei Sternenzerstörern oben auf dem Köpfchen sind.
Genau, und wenn man die wegballert, die Schilde zusammenbrechen lassen.
Genau, ja. Und da auf einem Planeten, auf Siena, oder? War Siena?
Sagen Sie das? Ist ein anderer Werfplanet, glaube ich. Aber.
Irgendein Werfplanet, wo eben die fertig montiert werden.
Ja.
Klauen sie das und dann rollt das Ding durch die Gegend und dann, also kontinuierlich ändert sich, in welche Richtung die Schwerkraft in diesem Konstrukt ist, weil es durch die Gegend rollt. Das ist schon sehr cool, aber sie geben dann auch sehr schnell auf. Als dann irgendwann so, wir sind zwei Leute, die die Macht nutzen können und wir haben schon so viel erreicht hier, aber an diesem Punkt ist es jetzt genug. Dann geben wir es auf, das Ding, das wir eigentlich dringend brauchen.
Ich sage übrigens die ganze Zeit falsch, und das heißt Tales of the Underworld und nicht From. Also, tut mir leid. Ich habe das falsch gemacht.
Auf jeden Fall haben sie danach jetzt die Koordinaten. Sie wissen, auf welchem Planeten und wo dort sie nach Quinlan Voss bzw. nach dem Hidden Path oder dem Path suchen sollen. Dem Pfad. Und sind da in der Wüste unterwegs zu zweit.
Kassaro heißt übrigens die Shipyard.
Okay.
Hatte ich vorher noch nicht gehört.
Ja. Inzwischen hat sie ihrem Padawan auch verraten, dass sie keine Jedi ist, sondern wer sie ist.
Laiko heißt er übrigens.
Ja. Und es ist ihm egal. Laiko ist irgendwie sowieso ein bisschen so updidu.
Ich habe auch überlegt, ist Laiko auch jemand, den wir kennen? Soll das vielleicht schon wieder Kanan sein? Aber er hat eine andere Haarfarbe.
Ja.
Es ist irgendein Padawan. Es ist ja ganz erfrischend, dass es mal eine neue Figur ist. Ne?
Das stimmt.
Und was passiert ihnen dann auf dem Planeten, wo sie dann Quinlan treffen sollen?
Sie sind in der Wüste. Und sie finden da, sie finden einen älteren Mann und dessen Enkeltochter, die da sind. Und die sind ehemalige Separatisten.
Genau, die sind also offenbar ein hohes Tier unter Dooku, weil das erkennt sie nämlich.
Ja.
Und sagt, hey, du bist doch Ventress, wir sind Verbündete, dann helfe ich dir. Ich sag dir, wo du Quinlan Voss findest, wenn du mir Wasser bringst.
Wenn du meiner Enkeltochter hilfst, Wasser zu holen. Und dann fahren sie zu der einzigen Quelle in der Gegend, die aber
von... Nebenquesten, ne? Ist furchtbar. Jeder fährt irgendwie eine Nebenquest.
Ja, und dann sind da aber Aliens, die da eigentlich wohnen, die sie angreifen. Und dann tritt der Padawan vor.
Das sind doch keine Aliens. Das sind Kobolde.
Das sind schon sehr Kobolde,
das sind Gecko-Wesen, die du doch eigentlich total super finden musst.
Ich finde sie sehr süß. Die haben kleine Gecko-Köpfchen und große Glubschaugen. Die machen... Und greifen sie an, weil sie von dem Wasser nehmen. Und das Mädchen denkt, sie werden sie umbringen. Und Asajj will die Kobolde umbringen. Und der Jedi sagt dann, Moment mal, ich verstehe die. Warte mal kurz, wir können das klären. Ja. Und vermittelt dann zwischen denen.
Sorgen dann für Frieden zwischen dem ehemaligen Separatisten und den Kobold-Geckos. Der sagt ihnen, wo sie Quinlan Voss finden. Ventress liefert Laiko da ab an dem Raumschiff. Selber geht sie aber nicht hin. Ne? Also sie könnte doch vermuten, dass da Quinlan ist und sie mit dem vielleicht ein neues Leben anfangen könnte, aber sie lässt das einfach. Sie,
ja.
Ist das das, was ihr genommen wurde? Hier die Liebe zu Quinlan Voss oder der Antrieb?
Ich glaube schon, dass das damit gemeint war, ja.
Ich meine, wir haben das ja eh in Bewegtbild nie gesehen, diese Beziehung, deswegen ist das eh alles ein bisschen abstrakt und schwer greifbar. Du hast das Buch gelesen und wieder vergessen, weitgehend hast du gesagt, es war wohl nicht so toll. Aber dann setzt die Laika da ab und das Raumschiff hebt ab und dann kommt er wieder und sagt, nee, ich bin nicht eingestiegen.
Und dann sind sie jetzt Kumpels.
Ja, und Ende. Dann ziehen sie jetzt weiter zusammen durch die Gegend und erleben lustige Abenteuer. Vielleicht.
We don't know.
Wir wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht.
Wir wissen, wo Ventress später auftaucht.
Ja, aber da reden wir dann drüber, wenn wir
wenn es soweit ist.
Ja. Was hat dir das gegeben?
Es war hübsch.
Okay. Und sonst?
Nicht wirklich viel, um ehrlich zu sein. Es ist nicht so richtig viel passiert, außer dass wir jetzt in Bewegtbild gesehen haben, Asajj Ventress ist nicht tot. Aber, wie wir vielleicht angedeutet haben, es gibt schon anderes Material, das das geklärt hat, dass sie nicht tot ist, nur nicht gezeigt hat, wie genau es soweit gekommen ist. Aber das wie genau ist ja auch sehr vage. Hexenmagie ist die Lösung. Also, ich finde Asajj Ventress durchaus einen interessanten Charakter, aber wir hatten jetzt schon ziemlich oft, sie ist eigentlich ein bärbeißiges Miststück, aber am Ende tut sie dann doch das Richtige, so als Charakterwendung zum Ende von Clone Wars hin. Also, Ich fand das ganz schon ganz solide gemacht, aber ich werde da nicht viel nachträglich draus behalten. Und es ist schön, mal einen neuen Padawan zu haben, aber er ist ein ganz schöner Depp.
Wieso ist er ein Depp?
Versucht Leute halt mit Tricks irgendwie reinzulegen, obwohl er es nicht kann. Er ist nicht sehr gut darin, in Tarnung zu bleiben. Er redet regelmäßig laut über jede Dinge in Hörweite von Leuten.
Der Roman heißt übrigens Dark Disciple. Von Christy Golden und ist 2016 erschienen. Also wirklich in dieser Zeit, wo es gerade der Übergang frisch war, wo die neuen Star Wars Filme erschienen sind und Clone Wars eingestellt war. Und er hat eine 4,6 Sterne Bewertung von fast 6000 Reviews auf Amazon. Also,
okay.
So schlecht kann er nicht sein.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er schlecht ist. Er war nur offensichtlich für mich forgettable. Hm. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass die Clone Wars Comics sehr viel mehr Teile meines Hirns belegen.
Ich denke, wenn wir hiermit durch sind, dann gehen wir nochmal die wichtigsten Comics durch und reden über die, oder?
Was hast du denn gezogen aus diesen drei Folgen?
Ja, geht mir ähnlich wie dir. Also, ich fand sie hübsch. Ich habe gelernt, dass Ventress Charakterentwicklung weitergeht in Richtung grauer Jedi sozusagen oder grauer Machtnutzer. Und es war schön, ein bisschen mehr Dark Times zu sehen, wobei es darker sein könnte für mich.
Ja.
Also, es ist immer sehr oberflächlich, diese Tales-Geschichten. Hm. Es wiederholt sich auch oft. Es ist jetzt nichts gewesen, was wir nicht schon in irgendeiner Form gesehen hätten. Aber es ist schön, Ventress als nicht die Böse zu sehen. Ja. Das gefällt mir. Weil du bist ja auch so ein Fan von diesem Trope.
Von Redemption-Arcs.
Ja.
Wenn sie gut sind.
Ja, ob sie das in dem Fall sind. Das Ganze wurde ja ausgelöst dadurch, dass Palpatine zu Dooku gesagt hat, ich vertraue deiner Schülerin nicht, werd sie los. Und Dooku dann, okay.
Dann hole ich mir einen neuen Schüler.
Und das ist keine gute Motivation für einen Redemption-Arc.
Dass sie fallen gelassen wird, ja. Gut. Die zweite Trilogie aus diesen 6 Folgen.
Die spielt eine völlig ungewisse Anzahl Jahren vorher. Also wir gehen davon aus, das spielt noch weit vor Episode 1. Denn wir sehen einen der Hauptcharaktere dieser Reihe, der immer wieder vorkommt, als Kind. Als, ich würde sagen, 10-jähriges Straßenkind, nämlich Cad Bane. Auf dem Planeten New York. Ja. Der Sinn dieser drei Folgen ist meiner Meinung nach, Dave Filoni wollte sowohl Spaghetti-Western mit Clint Eastwood als auch 70er Jahre New York Crime Drama, keine Ahnung, wie heißt der Film mit I'm Walking Here, Midnight Cowboys hieß der. Ich habe den nie gesehen.
Aber er
versucht diese Stimmung dieser, sogar noch 60er ist das, 69, sagen wir ungefähr 70er Kinofilme einzufangen. Wobei die Spaghetti-Western sind auch 60er. Ne? Mhm. Wahrscheinlich einfach Filme, die er als Kind gesehen hat, den er hier eine Hommage bereiten möchte. Und das ist wirklich eine Mischung aus Western wie High Noon, aber mit einem angedeuteten Clint Eastwood-Charakter und ja, eben so auf einem New York-Planeten. Also wir sehen ein Setting, das ist eine riesige Stadt offensichtlich, die aussieht wie New York, wo aber vor allem Duros rumlaufen und ein paar Twi'lek und Menschen. Duros sind ja die klassischen Aliens, ne? Also ja, wo man sagen würde, das sind die Greys, große rote Augen.
Nur, dass sie Blues sind.
Ja, genau. Aber auch so ein bisschen hier, wie heißt diese Computerspielreihe? Destroy All Humans.
Destroy All Humans,
ja. So sehen die ein bisschen aus. Die Neimodianer sind ja dann auch eine verwandte Spezies von den Doros oder Vettern. Also so ganz klassische Aliens. Und die sollen ja auch ganz früh den Hyperraum erschlossen haben. Und hier ist das wohl einer der Planeten, wo sie eine größere Zivilisation haben. Aber sie sagen immer, das wäre die Town. Und es gibt einen Marshall und einen Rat aus drei Leuten. Und dann hast du den Eindruck, das ist eine Kleinstadt. Aber es sieht halt aus wie New York. Mit Straßenkindern, die dann versuchen, irgendwie Casinos zu beklauen im Hinterhof und sowas.
An dreckigen, vermüllten Hintergassen und Hochbahnen, die da durchrattern.
Genau, ja.
An Leuten, die ständig zu Fuß gehen.
Also es sieht aus wie New York in den 70ern. Und ein so ein Straßenkind ist eben Cad Bane, der hier noch nicht Cad Bane heißt. Und sein Kumpel Nero.
Ja.
Nero. Nehme an, wegen Robert De Niro.
Nero.
Ja, oder?
Ja. Ja.
Und die fallen einem Duros-Verbrecher auf, der schon das Outfit trägt, das Cad Bane später trägt. Vor allem den Hut und dieses Cape. Aber
und den Zahnstocher.
Und den Zahnstocher, genau. Aber während Cad Bane aussieht wie Angel Eyes aus The Good, The Bad, The Ugly, sieht dieser Duros aus wie Blondie.
Mhm.
Oder?
Ja.
Also er sieht aus wie Clint Eastwood. Ich finde das fantastisch, wie du das hinkriegst, ohne Nase.
Das ist wie mit Lego-Männchen, es ist möglich.
Aber er sieht so aus. Und das ist so eine Indiana-Jones-Situation. Du siehst einen Charakter, wo du denkst, hey, ist das Indiana Jones? Denkst du, ist das Cad Bane? Nein, es ist der Mentor, dessen ganzen Stick er klaut dann später. Und der rekrutiert die beiden für einen kleinen Auftrag, die sollen ablenken, während sie ein Casino ausrauben. Und dann erschießen sie da alle. Das wird dann sehr brutal schnell. Und merkst, ah, diese Version von Clint Eastwood ist nicht der Gute. Nero wird dabei, kommt unter die Räder, ja, und wird festgenommen. Aber Cad Bane wird von dem, ich nenne ihn einfach mal Blondie, ja, wird dann mitgenommen, rekrutiert in dessen Verbrecherbande und sie fliehen von dem Planeten. Und dann offscreen arbeitet er offenbar dann Jahrzehnte für den, bis er vom Marshall von Planet New York umgebracht wird. Also Blondie. Und dann möchte Cad Bane
Rache.
Inzwischen hat er auch eine Freundin, auch eine Doros, die auch in dieser Gruppe ist. Und er reist dann zurück nach... Ich finde mal raus, wie der Planet heißt, wenn du erzählst, wie es weitergeht.
Er reist dann also zurück in die Town und will Rache üben und stellt dann fest, dass Nero inzwischen auf die andere Seite gewechselt ist. Nero ist bei der Polizei mittlerweile.
Ja, das ist ja der Deputy sozusagen. Mhm. Also er ist nicht der Marshal, sondern dessen rechte Hand.
Ja. Und Cad Bane fordert den Marshal heraus... Und er schießt ihn. Also er
es gibt also eine schöne Duellszene, so klassisch inszeniert, wo man normalerweise
Gunslinger-Pose.
Genau, wo man normalerweise das findet, sollte in der Hauptstraße von so einer Westernstadt aus mit Holzhütten stattfinden.
Aber es ist im 70er Jahre New York.
Aber es findet unter der Hochbahn von 70er Jahre New York statt, ja. Wie geht es dann weiter?
Also Bane wird dann erwischt und landet auch im Gefängnis. Korrigiere mich, wenn ich mich an irgendwas falsch erinnere. Wir haben das recht spät geguckt.
Und seine Freundin versucht, ihn davon abzuhalten und wird dann aber niedergeschossen, also zumindest angeschossen.
Angeschossen.
Ja.
Und dann haben wir wieder den nächsten Schritt. Bane kommt aus dem Gefängnis wieder raus irgendwann. Und die Situation hat sich jetzt weitergedreht. Nero ist jetzt der Marshal und hat die Stadt auf Vordermann gebracht. Also da liegt kein Müll mehr rum, es gibt öffentliche Grünflächen, die Kinder spielen. Also er hat wirklich eine Menge verändert in dieser vorher so runtergekommenen Gegend, in der die beiden aufgewachsen sind als Straßenkinder. Aber er weiß, Cad Bane wird jetzt kommen. Der kommt aus dem Gefängnis und er hat direkt schon seine Flunkies, seine Helfer, die ihm zur Seite stehen und ihn dahin bringen werden. Und es ist so, mehr oder weniger alle sagen auf beiden Seiten, das solltest du nicht tun. Marshall, ihr solltet euch dem nicht stellen. Und hey, Cad, bist du sicher, dass du das machen willst? Aber natürlich stellen sie sich dann und es wird tatsächlich dann auch klar, dass die Freundin von Cad Bane in der Zwischenzeit, während er im Gefängnis war, stattdessen was mit Nero angefangen hat und verstorben ist.
Ja, und er zieht jetzt ihr Kind groß, das wahrscheinlich, also Cad Banes Kind ist.
Also, weil er sieht, die Hautfarbe, die haben, der eine ist eher grünlich-blau.
Genau,
und die Freundin ist
auch,
aber,
die Freundin war auch grünlich.
Aber das Kind ist blau wie Bane.
Genau, ja, also es ist offensichtlich Kid Bane.
Kid
ja.
Bane.
Ja.
Tja. Und Cad Bane erschießt dann seinen Jugendfreund.
Mit einem weiteren
High-Noon-Duell,
ja. Und lässt das Kind einfach dann da stehen.
Ja.
Und geht.
und ist jetzt halt ein cooler Kopfgeldjäger für den Rest seines Lebens.
Und ein Arschloch.
Ja, ziemlich.
Also Cat Bane ist schon, also ab der zweiten Folge ist er einfach scheiße. Ein Arschloch und bleibt dann auch immer ein Arschloch.
Mhm.
Oder?
Ja, das ist nicht so viel Charakterentwicklung. Aus, wenn du jetzt fragen willst, aus was hast du mitgenommen aus diesen Folgen? Dave Filoni hat eine Liste von Dingen, von denen er Fan ist und er wird sie umsetzen, bis ihn jemand aufhält. Und es gibt ein paar Figuren, die er erschaffen hat, mit denen er immer wieder spielen wird, bis ihn jemand aufhält. Das klingt jetzt so gemein. Ich rechne Dave Filoni echt hoch an, was er getan hat für Star Wars. Wie viel er zusammengehalten und vorangebracht hat. Aber er hat schon, sag ich mal, ein paar Eigenheiten, die man immer wieder in seinen Sachen findet. Und ich muss sagen, ich hätte keine Hintergrundgeschichte für Cat Bane gebraucht. Das ist ein Charakter, der durch seinen Auftritt, wie er redet, was er anhat und was er tut, so ikonisch ist, dass er keine Kindheit braucht. Das macht den Charakter eigentlich weniger stark, finde ich. Was denkst du?
Das ist wie Boba Fett, wo er besser mysteriös bleiben sollte.
Ja,
ja, du hast recht, brauche ich nicht. Es ist der einzige Daseinsberechtigung für diese drei Folgen ist die Hommage an Western-Kino, amerikanisches Spaghetti-Western. Ich habe gerade nochmal in den Plot-Summary von High Noon reingeschaut, dem Western, wo es auch darum geht, dass ein Sheriff weiß, da kommen Gangster in die Stadt, ja, und die wollen ihn stellen und er hat die Wahl mit seiner Familie zu flüchten, mit seiner Frau, oder er stellt sich denen, natürlich stellt er sich denen, und der heißen die, also da, auch da sind Namen entlehnt, da heißt auch jemand Colby.
Mm.
Wer heißt hier nochmal Colby? Wer heißt hier auch Colby?
Wir sollten dazu sagen, wir haben das noch nicht erwähnt, Colby ist der eigentliche Name von Cat Bane, ne?
Stimmt, ja. Der fängt als Colby an, ja. Das hatte ich auch vergessen, stimmt. Als Kind heißt er Colby und er nennt sich dann Cat Bane, sobald er
in der Verbrecherbande arbeitet.
In der Verbrecherbande ist, genau. Und hier in High Noon ist Lee Van Cleef, Jack Colby, also einer von den Schurken. Und Lee Van Cleef ist der Schauspieler, auf dem Cat Banes
beruht,
ja, genau.
Ja, also es ist durchaus hübsch. Ich finde das schon charmant, das Weltraum New York. Aber es ist relativ inhaltsleer.
Das sind diese Folgen halt alle, ne?
Mhm. Schon Style over Substance.
Also er macht das vor allem, weil er Filmklassiker mit seinen Star Wars Actionfiguren nachspielen will. Und das funktioniert ja auch gut. Und ich finde, es vertieft auch das Feeling dieser Figuren, wenn du sie noch mehr in dieser amerikanischen oder auch italo-amerikanischen Mythologie verankerst. Aber du hast natürlich recht, dramaturgisch oder charakterentwicklungsmäßig bringt das nicht viel. Also nee, dass Cat Bane ein Kind hat irgendwo da draußen, das ihn wahrscheinlich hasst,
ja,
kann man natürlich später nochmal irgendwo aufgreifen. Sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit dafür.
Nee.
Ich finde es aber schön, ein bisschen mehr Worldbuilding zu sehen. Also der Planet war jetzt nicht originell, weil einfach nur New York ist. Aber einen Planet zu sehen, wo Duros und Twi'lek und so ein bisschen die Hauptbevölkerung stellen, das hat mir gefallen. Ich fand es jetzt auch keine Sekunde langweilig. Ne? Es war ja nur, pro Story waren es ja nur 45 Minuten. Da ist ja wenig Raum, um zu sagen, das ist aber zäh. Also es ist ja schon relativ flott erzählt.
Hm.
Und wie du sagst, das sieht ja auch sehr hübsch aus. Und ich glaube, es ist vor allem für Cineasten gemacht, die ganzen Anspielungen erkennen. Und wir kratzen da nur an der Oberfläche. Ja, wir sagen, hey, guck, das ist Clint Eastwood. Hier, der heißt wie der Charakter von Lee Van Cleef. Das ist ein Zitat aus Midnight Cowboy oder so.
Das
sieht nach French Connection aus.
Wir kratzen mit langen Fingernägeln an der Oberfläche. Ja, wir merken zumindest ein paar Dinge.
Ich denke, nehme an, wer High Noon gesehen hat. Ich habe das in uralter Film, ich habe den nie gesehen. Ja, der erkennt viel mehr. Und wahrscheinlich ist das was er für seine befreundeten Filmstudenten gemacht hat. Und solange Disney ihm dafür Geld gibt, wird er das jedes Jahr weitermachen.
Ja, mal gucken.
Und vielleicht findet er auch mal eine spannende Geschichte. Also ich fand jetzt hier die Count Dooku Yaddle-Geschichte, die fand ich gut.
Ja.
Wenn wir auch erfahren, was mit Yaddle passiert ist. Das hat mir gefallen. Aber jetzt dieses Jahr war nichts dabei, was ich gebraucht hätte. Das stimmt schon.
Nö. Es war hübsches Fast Food, aber wird jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, denke ich.
Das ist auch eine Geschichte, ich nehme es jetzt mal hier verorten in unserem Zeitstrahl, das ist eine Geschichte, die jemand über Cat Bane erzählt. Ja, warum ist denn der so? Wie war denn seine Kindheit?
Und dann war damals ein Straßenkind
auf Planet New York. Und der Punkt ist, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir schauen in die Wikipedia und die verrät uns schon, wie der Planet heißt, weil es wurde, glaube ich, in der Serie nicht gesagt. Ihr könnt es sicher ergoogeln, aber ich bin jetzt zu faul, um
die,
mehr als
die Wikipedia.
In der Wikipedia oder der Jedipedia nachzuschauen. Aber da steht nichts drin. Da waren die sind wohl im Urlaub. Ich meine, diese Folge ist erst ein paar Tage alt. Das ist jetzt sechs Tage her, dass das gestreamt wurde. Da ist noch kein Inhalt zu dieser Folge. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie dieser Planet heißen soll. Vielleicht, wenn du nochmal unsere Zuhörenden hinhältst, versuche ich das nochmal rauszufinden.
Ich halte euch hin, indem ich was erzähle. Das ist ein interessanter Auftrag. Ich kann nämlich gar nicht mehr so viel jetzt dazu erzählen, außer dass wir dann das nächste Mal, wenn wir uns hier hören, bei The Good Batch wieder zu The Bad Batch zurückkehren werden. Denn ich glaube nicht, dass überraschend nochmal eine weitere Sache aus dem Äther fällt, um unsere Reihenfolge durcheinander zu bringen. Ich meine, es war ja auch nicht überraschend. Wir wussten ja, dass irgendwas kommen wird zum Star Wars Day, also zum 4.5.
Also alle gehen davon aus, da Cad Bane auf Duro geboren ist, dass das tatsächlich auch Duro ist.
Okay.
Aber ich finde, dafür, dass das ein Planet ist, der eine 25.000-jährige Geschichte hat, sollten sie nicht
New York nehmen.
Nee, das nicht. Es könnte ja New York sein. aber dann ist es halt seltsam, dass es dieses Kleinstadt-Feeling haben soll.
Ja. Weißt du?
Das müsste eine Hochkultur sein. Mal gucken. Vielleicht ist es auch eine Kolonie. Oder vielleicht ist er ja da geboren und dann als Straßenkind woanders hingekommen. Oder so sind die halt einfach auf Duro, dass sie sagen, hey, lass uns Metropolen bauen und jedes Viertel nennen wir Town und es hat seine eigene Verwaltung.
Und ein Marshall. Aber keine richtige Polizei.
Was weiß ich, wie die so drauf sind. Das ist ja auch sowas. Ne? Das heißt, um 12 Uhr kommt das Raumschiff an, wo Cad Bane an ist. Ne? Also die High Noon-Anspielung. Um 12 Uhr gibt es aufs Maul.
Nur ein Shuttle landet auf Duros.
Ja, und pro Tag. Da ist Cad Bane.
Ja.
Gut. Ich glaube, es ist Absicht, dass sie es vage halten, ne? In dem Fall, das Worldbuilding.
Aber ja. Ich habe nicht mehr groß was dazu zu sagen.
Dann sagen wir nichts mehr dazu.
Und verabschieden uns.
Ja, nächstes Mal reden wir über Rex und Hirnimplantate.
Yay! Klone. Klone überall. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.